Die aktuellen Folgen unseres gemeinsamen Podcasts stehen ja ganz im Zeichen der Demokratie. Und dabei interessiert uns als Wirtschaftspodcast natürlich besonders der wirtschaftliche Aspekt. Und da gibt es ja wirklich spannende Zusammenhänge. In den westdeutschen Bundesländern hat beispielsweise der wirtschaftliche Aufschwung nach dem Zweiten Weltkrieg auch zu einer Aufwertung der Demokratie geführt. Während in den ostdeutschen Bundesländern die Krisen der 90er und der Nullerjahre eher zu einer Skepsis gegenüber Wirtschaft und Gesellschaft geführt haben. Tauchen wir also ein in die großen Zusammenhänge von Wirtschaft und Demokratie. Ich bin Christian Bollert und freue mich, dass ihr auch diese Woche wieder zuhört.
Der Brand 1 Podcast. Wirtschaft anders denken. Jede Woche bei Detektor FM.
Wirtschaftliche Entwicklung und demokratischer Fortschritt haben lange als Automatismus gegolten. Spätestens in den letzten 10 Jahren erleben wir aber, dass es diesen Automatismus so gar nicht mehr gibt. Viele sprechen mittlerweile davon, dass es aktuell eher um das Bewahren demokratischer Werte geht. Lars Repp von der Amadeo-Antonio-Stiftung zum Beispiel hat das ja in der Episode vergangene Woche betont. Die wachsenden Ungleichheiten bei den Vermögen und die fehlende Beteiligung bestimmter sozialer Gruppen am Wohlstand sind zwei Indizien für ökonomische Probleme, die dann manchmal auch politische Folgen haben. In Deutschland gibt es wohl kaum jemanden, mit dem man über all diese Themen besser diskutieren kann, als mit Marcel Fratscher. Denn er ist der Präsident des Deutschen Instituts für Wirtschaftsforschung und beschäftigt sich insbesondere mit den großen Fragen wie Globalisierung, Investition oder Ungleichheiten. Ich sage hallo und herzlich willkommen im Brand 1 Podcast, Herr Fratscher.
Hallo, Herr Bollert.
Ihre Hoffnung ist ja, dass die Demokratie zwar nicht schneller und handlungsfähiger als autoritäre Systeme ist, aber langfristig widerstandsfähiger und lernfähiger. Was macht Sie denn da im Sommer 2025 so optimistisch?
Erstens, die Geschichte macht mich optimistisch, wenn man anschaut, wo haben wir den größten Wohlstand, oder fangen wir vielleicht mit wichtigeren Dingen an. Nach dem World Value Survey, der Glücksmonitor, wo sind die Menschen in der Welt am glücklichsten? Sind es fast ausschließlich Demokratien? Übrigens europäische Demokratien, Finnland gehört immer viele Jahre, ist immer ganz oben dabei. Und das ist nicht überraschend, weil eine Demokratie einerseits zu wirtschaftlichem Wohlstand führt. Demokratie heißt auch Grundrechte, heißt Recht auf Eigentum, heißt Unternehmertum ist möglich. Und zweitens, weil es auch Freiheit schafft. Freiheit für jeden und jede Einzelne, eigene Entscheidungen im Leben zu treffen, eigene Wünsche zu realisieren. Und dieser Fakt, dass wir heute die glücklichsten Menschen in der Welt in Demokratien leben, gibt mir die Überzeugung, ich sage auch die Hoffnung, dass die Demokratie auch in der Zukunft das beste Gesellschaftsmodell ist, das wir haben, um Glück und Zufriedenheit den Menschen zu ermöglichen.
Jetzt gibt es ja aber nicht wenige, die sagen, aber wenn ich so nach China gucke zum Beispiel, die sind ja auch sehr erfolgreich, das könnte doch das Modell der Zukunft sein.
China hat ein sehr starkes Wachstum, aber das Pro-Kopf-Einkommen, also das, was der wirtschaftliche Wohlstand betrifft, haben sie immer noch nur einen Bruchteil, vielleicht die Hälfte, vielleicht ein Drittel von dem, was wir haben. Also das sollten wir uns nicht klein machen. Und viel, was China bisher gemacht hat, ist aufholen. Technologien kopieren, und die schwenken gerade um, und da realisieren wir, die entwickeln ja eigene Technologien. Die sind fest davon überzeugt, dass ihr autokratisches Modell besser ist als unsere westliche Demokratien. Und eine Demokratie ist ja nicht gleich eine Demokratie. Auch eine Demokratie ist reformbedürftig. Auch Demokratie ist harte Arbeit, weiterzuentwickeln. Und ich glaube, das ist meine Sorge, dass wir ein bisschen zu satt zufrieden sind und nicht realisieren, eine Demokratie, Freiheit, das ist nichts, was in Stein gemeißelt ist. Dafür müssen wir als Gesellschaft immer wieder kämpfen. Und wir müssen unsere Demokratie weiterentwickeln, dass sie in den heutigen Zeiten nach wie vor für die Menschen funktioniert. Und sie funktioniert heute zu häufig für viele Menschen nicht. Und daher sehen wir auch in unseren westlichen Demokratien, dass die immer stärker unterminiert sind. Das, was wir in den USA erleben, aber was wir auch zunehmend in Europa erleben, geht in diese Richtung weg von Demokratie hin zu autokratischen Regimen.
Und wie können wir das denn weiterentwickeln, wenn Sie sagen, das muss weiterentwickelt werden?
Der erste wichtige Punkt ist Teilhabe. Teilhabe, politische Teilhabe, gesellschaftliche Teilhabe, wirtschaftliche Teilhabe, also das Thema Ungleichheit. Nehmen wir die USA. Viele der Wählerinnen und Wähler von Donald Trump sind Menschen, die zu den Verlierern der Globalisierung gehören, die ihren Job verloren haben, andere Jobs aufgreifen mussten, die weniger bezahlen. Es geht aber viel auch um Identität und Respekt. Und viele fühlen sich nicht respektiert, nicht Teil der Gesellschaft, also fühlen sich ausgegrenzt, haben keine soziale Teilhabe. Und dann realisieren sie, oh, die politischen Entscheidungen, die in Washington D.C. in der Hauptstadt getroffen werden, damit haben wir gar nichts zu tun, das geht an uns vorbei. Da treffen einige wenige Eliten die Entscheidung, die sie für richtig halten. Und ganz Ähnliches, bei weitem noch nicht so weit fortgeschritten, finden wir auch in Deutschland. Wenn wir uns anschauen, wer wählt die denn die AfD? Wer sind diese Menschen? Dann realisieren wir eben, das sind häufig Menschen, die in strukturschwächeren Regionen leben, die nicht die Top-Ausbildung bekommen haben, sondern eher eine einfachere Bildung haben, die legitime Zukunftssorgen haben. Und häufig sich in ihrer Lebensleistung und ihrem Dasein nicht respektiert fühlen. Und also auch wir sehen das und die Demokratie muss sich so entwickeln, dass eben alle Menschen die Möglichkeit haben, diese Teilhabe zu genießen. Und das heißt, wir müssen Institutionen reformieren, wir müssen viel mehr in Bildung, Qualifizierung investieren, wir müssen viel mehr auch in ländliche Regionen, in Daseinsfürsorge investieren. Wir brauchen einen fairen Wettbewerb in der Wirtschaft. Die Marktwirtschaft wird bei uns zu häufig missbraucht, dass einige wenige sagen, komm, wir nutzen das für uns, um letztlich nicht Wettbewerb zu haben, sondern uns dort Vorteile zu verschaffen. Also das sind die notwendigen Reformen, die wir brauchen.
Das heißt, da sind Sie auch relativ nah dran am Soziologen Andreas Reckwitz, der auch sagt, eigentlich haben es die westlichen Demokratien in den letzten Jahrzehnten nicht mehr so richtig geschafft, alle gesellschaftlichen und sozialen Gruppen zu repräsentieren.
Absolut. Und da gibt es dann verschiedene Schlüsse. Einige sagen, oh, das System ist das Problem, der Kapitalismus muss abgeschafft werden, die Marktwirtschaft muss abgeschafft werden. Das halte ich für falsch. Ich glaube, Demokratie und Marktwirtschaft und Kapitalismus gehen Hand in Hand. Das sind zwei Seiten der gleichen Medaille. Aber das System wird eben missbraucht, wird manipuliert von einigen wenigen. Und daher geht es nicht darum, die Demokratie über Bord zu werfen oder die Marktwirtschaft über Bord zu werfen, sondern sie wieder zum Funktionieren zu bekommen. Denn die Geschichte der letzten 300 Jahre zeigt, dass sie die Grundlage für Freiheit, für Wohlstand und für Glück und Lebenszufriedenheit sind. Und wir brauchen also keine Systemveränderung. Wir brauchen kluge Reformen. Und das bedeutet Besitzstände brechen, den einigen wenigen, die sehr viele Privilegien genießen, eben das auch wieder streitig machen und zu sagen, nein, ihr seid auch Teil der Gesellschaft. Ihr habt auch Verantwortung zu übernehmen. Ihr übernehmt nicht genug Verantwortung. Wir brauchen wieder mehr Chancengleichheit, wir brauchen wieder eine funktionierende Demokratie, wo wirklich jede Stimme ein Gewicht hat und nicht nur einige wenige.
Das heißt dann, wenn man es weiterdenkt, aber tatsächlich auch Vermögenssteuer, Erbschaftssteuer, solche Sachen?
Das wäre eine Konsequenz. Klar, eine Vermögenssteuer ist ja kein Selbstzweck. Es darf nicht um Neid gehen und das ist auch, hat auch nichts in einer Demokratie zu suchen. Jeder Mensch sollte eigene Entscheidungen treffen, sondern wenn es um Besteuerung von Vermögen geht, geht es um die Frage, wie können wir unsere Demokratie finanzieren? Wie können wir die Aufgaben finanzieren? Wie können wir Bildung, Investitionen in Infrastruktur, gute Daseinsfürsorge, Gesundheit, Pflege, wie können wir das finanzieren? Und im Augenblick ist es so, dass es kein Land der Welt gibt, das Arbeit stärker besteuert und Vermögen geringer besteuert als Deutschland. Und das führt letztendlich auch mit zu dieser Unzufriedenheit, das Gefühl, da geht es nicht fair zu. Und es ist auch ökonomisch unsinnig, weil das, was wir im Augenblick machen, heißt, für viele lohnt sich Arbeit nicht besonders. Viele kämpfen ums Überleben, ihr tagtägliches Leben zu bestreiten und andere nutzen das System für sich aus. Und ja, eine Vermögenssteuer oder eine Besteuerung von Vermögen bei Erbschaften, bei Grund und Boden, bei Immobilien sollte sicherlich auch Teil dieser Reform sein.
Marcel Fratscher, Präsident des Deutschen Instituts für Wirtschaftsforschung, im Gespräch beim Podcast Radio Detektor FM. Und wir sprechen in dieser Episode noch ein bisschen intensiver über Ungleichheit und auch die Folgen für die Demokratie und die Gesellschaft. Herr Fratscher, Sie haben es auch gerade schon angesprochen, dieses Verhältnis von Demokratie und Kapitalismus. Sie sprechen da von einer Unwucht. Was meinen Sie damit?
Die Unwucht, die wir in unserer Marktwirtschaft haben, ist, dass der Lebensweg jedes Einzelnen schon sehr früh vorgezeichnet ist. Also es mangelt an wirklicher Chancengleichheit. Wenn man über Ungleichheit spricht, ist wichtig zu unterscheiden Ungleichheit der Resultate. Also was haben die Leute an Vermögen, an Einkommen, an Jobs, an Gesundheit und ist das, was reingeht. Also Ungleichheit von Chancen. Und dort sind wir in den westlichen Demokratien und insbesondere in Deutschland schlecht und in den letzten 2-3 Jahrzehnten immer schlechter geworden. Was Sie für einen Job haben, was Sie für ein Einkommen haben, hängt in Deutschland stärker als in jeder anderen westlichen Demokratie von 2 Faktoren ab. Dem Einkommen und dem Bildungsgrad Ihrer Eltern. Also nicht von Ihren eigenen Fähigkeiten, nicht von Ihren eigenen Anstrengungen, sondern welche Familie Sie geboren werden. Dann kann man noch weiter hinzufügen, welche Hautfarbe Sie haben, welches Geschlecht Sie haben, welche sexuelle Orientierung Sie haben, ob Sie in West oder Ost in Deutschland groß geworden sind. Und das merken Menschen, wenn sie realisieren, eigentlich habe ich nicht die Freiheit, über mein Leben entscheiden zu können. Eigentlich geht's nicht fair zu. Andere Menschen, die auch nicht mehr leisten, auch nicht mehr können, bekommen hier diese Vorteile, die bekomme ich nicht. Und das ist eine der Grundprobleme in Deutschland. Deutschland hat extrem geringe Chancengleichheit, gerade im Bereich Bildung und Qualifizierung, aber auch im Arbeitsmarkt, was die Lebenschancen betrifft. Und da müssen wir ansetzen. Das ist also die Riesenunwucht, die wir in unserer Gesellschaft haben. Und das können Sie nicht kompensieren mit einer noch so guten Demokratie oder guten demokratischen Institutionen.
Sie haben es ja beim Thema Besteuerung von Arbeit und Vermögen angesprochen, dass da möglicherweise Lösungen sind. Wie könnten denn hier Lösungen aussehen? Also klar, bessere Bildung, bessere Schulen. PISA hat es ja auch gezeigt, genau diese Ungleichheiten, die Sie ansprechen. Was sind da aus Ihrer Sicht Lösungsansätze?
Ganz wichtig, ja, es fängt an mit der frühkindlichen Bildung. Wir haben dazu auch in den letzten Wochen, letzten Monaten immer wieder Studien selbst am DIW Berlin veröffentlicht, dass im Alter von 6 Jahren vieles schon entschieden ist im Lebensweg. Kinder, die im Alter von 6 Jahren gewisse kognitive, auch nicht kognitive Fähigkeiten nicht haben, kein Sozialverhalten, sich schwer tun mit sozialen Kontakten, mit Ehrgeiz, mit Durchsetzungsvermögen, die haben eine hohe Wahrscheinlichkeit, dass sie die Schule nicht abschließen oder schlecht abschließen und denen werden früh die Chancen genommen. Also die ersten 6 Jahre, die frühkindliche Bildung ist essentiell. Und da brauchen wir einen Mentalitätswandel in Deutschland. Häufig heißt es noch, ja, die Kinder sind da besser zu Hause aufgehoben. Die müssen doch jetzt da nicht in die Kitas gesteckt werden. Aber wir realisieren, wir brauchen erstens eine deutlich bessere Qualität bei den Kitas, viel mehr auch Ganztagsbetreuung, um vielen Leuten auf den Schlips zu treten. Ich bin starker Unterstützer von einer Kita-Pflicht ab 4 Jahren. Wir haben 92% der Kinder, die zwischen 4 und 6 Jahren in die Kitas gehen, aber die 8%, die nicht hingehen, die brauchen das besonders stark. Die haben besonders starke Nachteile dadurch, dass sie dort nicht hingehen. Das ist der erste Punkt. Also wirklich von Anfang an denken. Und das, wie gesagt, erfordert einen nicht nur Geld in die Hand nehmen, investieren, sondern auch einen Mentalitätswandel. Weiter geht's mit dem Schulsystem, das Bildungssystem reformieren. Auch da geht es häufig um Besitzstände, dass die Eltern, die das Geld, die gute Schulen haben, sagen, nee, das möchte ich nicht ändern. Ich möchte keine gesamtheitlichen Schulen, ich möchte keinen Übergang von 3- oder 2-gliedrigen auf ein 1-gliedriges Schulsystem, ich will keine Reformen. Und mit diesen Besitzständen zu brechen, zu sagen, wir brauchen ein besseres Bildungssystem für alle, ist extrem wichtig. Dann geht's weiter bei Ausbildung. Wir haben 50.000 junge Menschen. Knapp 10% der Menschen, der jungen Menschen gehen heute ohne Schulabschluss ab. Und deren Lebensweg ist vorgezeichnet. Dann geht es darum, jungen Menschen Chancen zu eröffnen. Nehmen wir das Thema Familiengründung, Wohnen. Wohnen ist zu einer der zentralen sozialen Fragen geworden. Und wenn Sie in einer großen Stadt wie Berlin sich anschauen, welcher Mensch mit 30, der eine Partnerschaft eingeht, vielleicht eine Familie gründen will, kann es sich leisten, in einem guten Kiez in einer schönen Wohnung zu leben und sich das vielleicht noch als Eigenheim zu leisten. Es sind eigentlich nur solche, die geerbt haben, die Eltern haben, die ihnen finanziell dabei unter die Arme greifen. Ist ganz toll für die Menschen, die diese Unterstützung der Eltern haben, aber wenige haben es, die meisten haben es nicht. Also auch dort, das meine ich mit Daseinsfürsorge, auch bei jungen Menschen geht es anzusetzen, um denen Perspektiven zu ermöglichen, zu eröffnen. Gute Bezahlung. Deutschland hat einen der größten Niedriglohnbereiche. 20% der Menschen arbeiten für weniger als 60% des Medianlohns. Wir haben viele im Mindestlohnbereich. Wir haben einen relativ niedrigen Mindestlohn, mit dem sie eigentlich in der Stadt nicht gut über die Runden kommen. Also auch das, gute Arbeit, die gut bezahlt wird, die Perspektiven anbietet, ist wichtig. Also das sind jetzt mal ein paar Beispiele. Sie sehen, ich könnte noch das weiter fortsetzen, aber je früher man beginnt im Leben des Menschen Chancen zu schaffen, desto nachhaltiger und erfolgreicher ist es.
Das klingt ja so, als ob, ich sag mal, die Investitionen, von denen wir jetzt immer so hören von der Bundesregierung, vielleicht nicht an den richtigen Stellen ausgegeben werden.
Nein, das ist genau der Punkt. Ja, man hat 500 Milliarden Euro für Infrastrukturinvestitionen ausgegeben, also für Straßen, Brücken, digitale Infrastruktur, Energienetze, auch Schulgebäude. Aber wo wir wirklich viel, viel mehr Investitionen bräuchten, ist ins Bildungs- und Ausbildungssystem. Wir bräuchten viel mehr Fachpersonal in Kitas und Schulen. Wir bräuchten ein anderes Curriculum. Wir bräuchten viel stärkere Förderung. Und unser Bildungssystem in Deutschland gibt ungewöhnlich viel Verantwortung auf die Eltern. Wenig Ganztagsschulen. Wer kümmert sich um Schulaufgaben, Vorbereitung auf Klausuren oder Schularbeiten? Wer kompensiert, wenn das Kind nicht mitkommt und Nachhilfe benötigt? Das sind fast immer Eltern, die sich das finanziell leisten können oder die selber diese eine gute Bildung haben, um das kompensieren zu können. Und die, die es nicht können, weil sie keine Zeit haben, weil beide Eltern arbeiten oder Alleinerziehende, häufig Mütter oder Menschen mit Migrationsgeschichte, die vielleicht nicht das Bildungssystem kennen und die Sprache nicht perfekt sprechen, die fallen eben hinten runter. Und diese Investitionen fehlen auch bei der neuen Bundesregierung. Da wird dann immer gesagt, na ja, aber Bildung ist ja Ländersache, da müssen sich mal die Bundesländer drum kümmern. Und die Bundesländer sagen, ja, wir haben aber nicht die Mittel und wir haben nicht die Kompetenzen. Die Kommunen müssen da mehr Verantwortung übernehmen. Also so schiebt jeder die heiße Kartoffel dem anderen zu. Und wir sehen seit über 20 Jahren, dass das Bildungssystem in Deutschland absolut gesehen schlechter wird und im internationalen Vergleich noch mal deutlich schlechter wird. Denn andere Länder, die meisten anderen Industrieländer, bekommen das deutlich besser hin. Und da ist ein Riesenmanko, ist im Bildungssystem. Und ohne Menschen haben sie keine erfolgreiche Wirtschaft. Können sie nicht innovativ sein, können Unternehmen nicht funktionieren und ohne Menschen haben sie oder ohne verantwortungsvolle Menschen haben sie auch keine funktionierende Demokratie. Und das ist meine Sorge, dass wir das in vielen westlichen Ländern und auch in Deutschland immer stärker in diese Richtung gehen.
Würden Sie so weit gehen und sagen, das ist sogar das größte Problem, dass wir da so wenig investieren, weil sich das langfristig wirtschaftlich eigentlich am meisten lohnen würde, wenn ich Sie jetzt richtig zusammenfasse?
Ja. Ein amerikanischer Ökonom, amerikanisch-kanadischer Ökonom Richard Florida hat das mal vor 20 Jahren super auf den Punkt gebracht. Eine erfolgreiche Gesellschaft, und erfolgreich meine ich nicht nur im wirtschaftlichen Sinne, sondern Glück, Lebenszufriedenheit, Nachhaltigkeit, Zukunftsorientiertheit, braucht drei T's. Talente, Technologie und Toleranz. Und wir in Deutschland sehen immer die Technologie, sagen wir, wir brauchen die Spitzentechnologie. Klar brauchen wir die, aber die kriegt man nicht von alleine, sondern wir brauchen Talente, wir brauchen Menschen, in die wir investieren. Und das dritte T ist das, was meiner Ansicht nach heute zu sehr hinten runterfällt, die Toleranz, die Wertschätzung von Vielfalt. Auch eine Demokratie, genauso wie ein Unternehmen, können nur funktionieren, wenn unterschiedliche Perspektiven aufeinandertreffen, miteinander in den Austausch gehen und sagen, okay, wie lösen wir dieses Problem? Und ein Problem zu lösen, da hilft es nicht, wenn Sie fünf Leute haben, die alle identisch sind und alle die identische Weltsicht haben, sondern dann brauchen Sie fünf unterschiedliche Menschen, die idealerweise sich in jeglicher Hinsicht unterscheiden, unterschiedliche Erfahrungen haben und diese Erfahrung zusammenbringen. Und diese Toleranz, die Wertschätzung von Vielfalt ist das ist vielleicht das Wichtigste. Und wir haben viel, unglaublich viel Vielfalt in unserem Land. Wir sind eine Zuwanderungsgesellschaft. Wir haben viele Menschen aus unterschiedlichen Lebenslagen. Und das ist vielleicht das größte Manko im Augenblick, dass wir dieses dritte T, die Toleranz, auf dem Rückmarsch ist, auch durch die Aushöhlung der Demokratie.
Das ist auch ein Thema, was wir vergangene Woche hier im Podcast besprochen haben mit der Amadeo-Antonio-Stiftung. Marcel Fratscher vom Deutschen Institut für Wirtschaftsforschung im Brand 1 Podcast. Und wir sprechen gleich noch weiter über die globale, weltweite Perspektive. Herr Fratscher, einer Ihrer Forschungsschwerpunkte ist die Globalisierung. Und wenn man sich da die Entwicklung der vergangenen Jahre und Jahrzehnte anschaut, dann kann man durchaus den Eindruck bekommen, dass die Märkte immer globaler werden, aber gleichzeitig die globalen Institutionen wie UNO, Weltbank oder auch die Welthandelsorganisation offenbar immer schwächer, oder?
Ja, das ist das Dilemma. Wir wissen, alle großen Probleme unserer Zeit heute sind globale Probleme. Klimawandel, Bedrohung von Umwelt, Migration, Digitalisierung, technologischer Wandel, geopolitische Konflikte sind alles globale Herausforderungen. Und in dieser Globalisierung, wir haben ja eben beschrieben, wie die Gesellschaften zunehmend polarisiert werden, ist die Antwort vieler Politikerinnen und Politiker, vieler Parteien, wir müssen uns wieder ins Nationale zurückziehen. Wir müssen uns abschotten. Protektionismus ist die Antwort. Und das ist genau die falsche Antwort. Denn gerade unsere Gesellschaft müssen wir realisieren, unser Wohlstand beruht darauf, dass wir offen gegenüber anderen Gesellschaften, anderen Volkswirtschaften waren und nach wie vor sind, dass wir unglaublich viel exportieren, dass wir von anderen Ländern lernen können. Und im Augenblick, es ist nicht nur Donald Trump, der zunehmend nationalistisch wird, sondern wir sehen das eben auch in Europa und auch in Deutschland. Und übrigens nicht nur die AfD, die aus dem Euro raus will und aus der EU raus will und meint, mit geschlossenen Grenzen sei alles besser, sondern das trifft zunehmend auch auf demokratische Parteien zu. Beim Thema Zuwanderung, beim Thema Europa, europäische Integration. Und das ist ein gefährlicher Irrglaube. Nehmen wir das Beispiel Handelskonflikte mit Donald Trump. Wir Deutschen müssen verstehen, dass wir in einem kleinen Land leben, in einer kleinen Volkswirtschaft. Und wir können China oder den USA wirtschaftlich und in anderen Bereichen militärisch erst recht nicht. Wir können denen kein Paroli bieten. Und das Einzige, wie wir unsere Interessen, wirtschaftliche Interessen, aber auch unsere Demokratie schützen, ist als Teil eines geeinten, starken Europas. Und deshalb brauchen wir viel mehr gemeinsame europäische Institutionen und natürlich dann auch als Verlängerung globale Institutionen, denn nochmals, die großen Herausforderungen sind global. Und das Narrativ, auch im öffentlichen Diskurs in Deutschland, ist genau das Gegenteil. Europa ist schädlich, die wollen nur unser Geld. Das ist alles so kompliziert mit denen, alles an schlechter Regulierung kommt aus Europa. Zuwanderung wollen wir auch nicht. Also dieses Narrativ hat sich jetzt ein bisschen zugespitzt, ein bisschen verkürzt gesagt, durchgesetzt und das widerspricht allen Zahlen und Fakten, die wir aus den wissenschaftlichen Studien kennen.
Was müsste denn aus Ihrer Sicht passieren, damit es da wieder eine Renaissance der Internationalität oder wenigstens von Europa gibt?
Ja, wenn man sich die Geschichte der letzten mehreren hundert Jahre anschaut, dann ist die deprimierende Nachricht, es sind meistens große Krisen notwendig, um globale oder regionale Institutionen zu schaffen, um schwierige, schmerzvolle Reformen auch national oder regional umzusetzen. Die globalen Institutionen, die wir noch heute kennen, die Bretton Woods-Institutionen, die UN, die Welthandelsorganisation, das sind alles Institutionen, die letztlich aus dem Zweiten Weltkrieg oder aus den Lehren des Zweiten Weltkriegs hervorgegangen sind. Und deshalb sage ich, das ist die deprimierende Nachricht. Ich hoffe nicht, dass wir einen geopolitischen Konflikt, einen Krieg auf globaler Ebene benötigen, um uns bewusst zu werden, dass wir alle auf dem gleichen Planeten leben, dass wir alle im gleichen Boot sitzen, dass wir alle die gleichen Herausforderungen letztlich haben, egal ob sie in China, in Russland, USA oder in Deutschland leben. Und meine Hoffnung ist, dass wir an einem Punkt angekommen sind, wo eigentlich wir in Europa, in Deutschland aufwachen müssten, gerade das, was die USA, was unter Donald Trump gerade macht, und realisieren, so wollen wir niemals werden. Wir müssen jetzt dringend soziale, politische, wirtschaftliche Ungleichheiten adressieren. Wir müssen die Demokratie reformieren und sie wieder stärken. Wir brauchen mehr Teilhabe und wir brauchen stärkere europäische und globale Institutionen. Also ich hoffe, wir brauchen nicht noch eine deutlich tiefere Krise, um uns dessen bewusst zu werden.
Und das heißt dann aber auch, wenn man das weiterdenkt, dass mit den Reformen, mit den Veränderungen, möglicherweise auch mit mehr Effizienz, weniger Bürokratie und den allen Themen, die dann noch so mitschwingen, dass da aus Ihrer Sicht schon eine gute Chance auch besteht, dass wir durch diese Krise, in der wir ja offensichtlich sind, einmal, ich sag mal, eine emotionale Demokratiekrise, aber gleichzeitig sind wir natürlich auch mitten in einer Wirtschaftskrise, in einer handfesten Wirtschaftskrise, dass wir damit dann am Ende da doch wieder gut rauskommen, ohne hoffentlich die große Katastrophe, die Sie gerade skizziert haben?
Ja, ich bin eigentlich durch und durch Optimist. Im Augenblick befürchte ich jedoch, dass die Verantwortlichen in Politik, in der Wirtschaft und in der Gesellschaft die Zeichen der Zeit noch nicht erkannt haben. Wenn Sie sich das Regierungsprogramm angucken, eigentlich sagt das, wir wollen zurück in die 2010er Jahre. Wir wollen eigentlich, dass alles so bleibt, wie es ist. Also da ist noch nicht das Bewusstsein, wir müssen ganz grundlegend mit Besitzständen brechen. Wir brauchen ganz grundlegende Veränderungen. Und Veränderungen heißt, dass manche Unternehmen pleite gehen werden, manche Unternehmen schrumpfen werden, damit etwas Neues entstehen kann und damit Wettbewerbsfähigkeit gewahrt werden kann. Wir brauchen ein neues Steuersystem, das fairer die Lasten verteilt, damit wir wieder wirtschaftlich zukunftsfähig werden. Wir brauchen ganz grundlegende Reformen der Sozialsysteme von Rente, Pflege, Gesundheit, sodass einerseits diese Systeme auskömmlich funktionieren, vor allem für die Menschen, die keine private Vorsorge haben. Wir haben immer mehr Menschen in Altersarmut und gleichzeitig nicht die junge Generation immer stärker belastet wird. Das sind eigentlich die Reformen, die wir bräuchten, aber das finden Sie nicht im Koalitionsvertrag. Deshalb befürchte ich, wird es noch schlimmer kommen müssen. Es ist noch nicht angekommen, dass wir grundlegende Veränderungen brauchen. Das, was mich optimistisch stimmt, und deshalb ist mir das wichtig, auch am Ende nochmal zu unterstreichen, ist, es ist ja nicht die erste Transformation, nicht die erste Krise, die wir durchleben. Und wir sollten uns auf unsere Stärken fokussieren. Wir haben es heute in unserer Gesellschaft, in Europa und in Deutschland selber in der Hand, wie unsere Zukunft aussehen wird. Und zu unseren Stärken gehört es, demokratische Institutionen wieder zu stärken, den Rechtsstaat, das Grundgesetz mit allem, was dazugehört, dem Fokus auf die Menschenwürde. Das ist die erste große Stärke. Und viele sagen, ja, natürlich haben wir einen Rechtsstaat. Aber nee, das ist eine Stärke. 90% der Menschen in der Welt leben nicht in einem solchen Rechtsstaat. Das zweite ist die Struktur von Wirtschaft und Gesellschaft. Viele mittelständische kleine Unternehmen, viele Menschen, die Verantwortung übernehmen, die hochmotiviert sind. Das ist die Grundlage für unseren materiellen, aber auch immateriellen Wohlstand, den wir heute in Deutschland und Europa genießen. Und die dritte Stärke und für mich entscheidende Stärke ist das Thema Solidarität. Wir sind heute dort, wo wir sind, leben in einem der reichsten Länder der Welt, weil wir immer das Thema Gemeinschaft, Schutz der verletzlichsten Gruppen, Absicherung, Teamplay, diese Dinge in den Mittelpunkt gestellt haben. Und das ist der Grund, weshalb wir große Transformationen in der Vergangenheit gut bewältigt haben. Und was mich optimistisch stimmt, dass wir das auch in der Zukunft schaffen, wenn wir denn endlich mal das Bewusstsein haben, dass wir uns verändern müssen.
Am Ende doch ein optimistischer Marcel Fratscher, der Präsident des Deutschen Instituts für Wirtschaftsforschung. Ich sage vielen Dank für das Gespräch.
Ich danke Ihnen für das Gespräch. Vielen Dank.
Und ich habe es in dieser Episode ja schon kurz angesprochen. Wir haben bereits in der vergangenen Ausgabe über Demokratie und Wirtschaft gesprochen. Das Interview mit Lars Repp, Vorstand der Amadeo-Antonio-Stiftung, könnt ihr ganz einfach in unserem Podcast-Feed nachhören. Die aktuelle Brand 1 mit dem Schwerpunkt Demokratie findet ihr übrigens überall im gut sortierten Zeitschriftenhandel und natürlich könnt ihr sie auch auf brand1.de bestellen. Und wenn ihr Lust auf weitere gut gemachte Audioinhalte habt, dann schaut doch gerne mal bei uns bei Detektor FM vorbei. Dort laufen zwei handverlesene Livestreams mit Podcasts und fantastischer Musik und ihr könnt das ganz bequem im Browser oder über unsere mobilen Apps für Android und iOS hören. In der App könnt ihr außerdem eure Lieblinge auch favorisieren, also Podcasts oder auch Musikstücke. Zum Ende dieser Episode unseres Podcasts haben wir natürlich noch eine Veränderungsgeschichte für euch. Diesmal kommt die von Sina.
Hallo, mein Name ist Sina. Ich bin 39 Jahre alt und ich komme aus Berlin. Das ist meine Geschichte. Ich war Bestatterin in Berlin, habe das unglaublich gerne gemacht und wirklich als große Leidenschaft und Berufung empfunden. Musste nach der Corona-Zeit aus gesundheitlichen Gründen mich beruflich allerdings neu orientieren, was mir sehr schwer gefallen ist. Und damit begann eigentlich ein ziemlich langer Weg, denn Anfang 2023 wurde ich ungeplant schwanger, habe mich aber sehr auf das Kind gefreut und mich auch dafür entschieden, und war absolut erschüttert, als ich eine Fehlgeburt hatte und mein neuer Arbeitgeber mich in der Probezeit aufgrund der Krankschreibung, die auf die Fehlgeburt folgte, gekündigt hatte. Dann hatte ich keinen Arbeitgeber und kein Baby. Der Wunsch nach einem Kind war aber damit gewachsen und so kam es zu einer geplanten Schwangerschaft, die Anfang des 6. Monats endete, weil das Kind verstarb. Heute rückblickend weiß ich, dass diese Monate voller Schmerz und Sinnlosigkeit mir zum einen gezeigt haben, dass man nicht aufgeben sollte, wenn man so etwas erlebt. Denn meine dritte Schwangerschaft war sehr glücklich und mein absolut gesunder Sohn ist heute 6 Monate alt. Mein Arbeitgeber, der mich durch die zweite Fehlgeburt begleitet hat, hat mich sehr unterstützt, nachgefragt, wo er mir helfen kann, mir das Gefühl gegeben oder mir auch versichert, dass ich mir keine Gedanken machen brauche, dass ich natürlich im Unternehmen bleibe, mir Zeit lassen soll, solange es bedarf und ich jederzeit mit offenen Armen empfangen werde. Ganz toll. Und heute weiß ich, ich gehöre in die Trauerarbeit nicht mehr als Bestatterin, aber als Beraterin und als fürsorgliche Gesprächspartnerin oder vielleicht auch als Doula für Frauen mit traumatischen Geburtserlebnissen, Verlusterlebnissen. Genau. Und dafür bin ich sehr dankbar, dass sich das schicksalhaft so gefügt hat, dass ich einen Sinn hinter dem Erlebten heute erkennen kann, glückliche Mutter bin und hoffe, im Ehrenamt oder beruflich mit meinen Erlebnissen noch ganz viel weiterhelfen zu können. An dieser Stelle vielen, vielen Dank an meinen zweiten Arbeitgeber. Großartige Leistung und ein Appell an alle anderen vielleicht auch. Dinge passieren im Leben von Menschen, das ist ganz normal. Wie wir damit umgehen, ist allerdings immer etwas, was das Leben des Einzelnen sehr prägt.
Solltet ihr uns eure Veränderungsgeschichte schicken wollen, dann macht's doch wie Sina und schickt uns eine Mail oder noch besser direkt eine Sprachnachricht an digital@brand1.de, digital@brand1.de. Und am kommenden Freitag können wir uns dann hier mit der nächsten Folge zum Thema Demokratie und Wirtschaft wiederhören. Stichwort Globalisierung. Sehr wahrscheinlich sprechen wir dann über die Demokratiebewegung in Südkorea. Kommt gut durchs Wochenende oder die Woche, egal wann ihr uns hier hört. Und gern bis zum nächsten Mal.
Der Brand 1 Podcast. Wirtschaft anders denken. Jede Woche bei Detektor FM.
Der Brand 1 Podcast wird produziert vom Podcast Radio Detektor FM. Redaktion: Stefan Ziegert, Katja Stamm und Gerolf Meyer. In Zusammenarbeit mit Frank Dahlmann vom Brand 1 Magazin. Moderation: Christian Bollert.